Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück nach einer kleinen Pause, die nicht ganz geplant war, aber so ist es ja immer im Leben. Heute spreche ich nicht ganz zufällig, kurz nach dem Internationalen Frauentag, mit einer echten Powerfrau. Sie ist eine Sportlerin, die mich inspiriert aus verschiedenen Gründen. Sie ist eine, die wagt, was Neues zu machen, die immer wieder ihre Komfortzone verlässt und die sich immer wieder neu erfindet und nie auf ihrem Niveau stehen bleibt. Und das finde ich richtig spannend und ich freue mich, habe einige interessante Themen vorbereitet und begrüße jetzt erstmal aus der Schweiz. Hi, Nathalie Schneider.
Hallo Ines, ich freue mich heute dabei zu sein.
Geil. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe gerade schon gehört, du bist nämlich gerade umgezogen. Ich finde, es ist so ein ganz gutes Beispiel, wie die Leute, die jetzt dich vielleicht nicht kennen, sich dich vorstellen können. Erzähl doch mal kurz, wie zieht eine Nathalie Schneider denn um?
Ich habe meine Wohnungssuche den ganzen Winter oder das letzte halbe Jahr verdrängt. Ich wusste, dass das auf mich zukommt, hatte dann aber immer viel Besseres zu tun, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder auch Skitouren gehen. Und dann, wo der Druck da war, da habe ich geschaut, habe eine passende Wohnung gesehen, war sie am Montag anschauen gegangen und bin dann in derselben Woche am Freitag eingezogen. Ja.
Kann man Effizienz. So machen, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, Effizienz ist tatsächlich mein Ding.
Ja, ich glaube, da kommen wir heute noch ein paar Mal drauf zu sprechen, dass du ja jemand bist, der einfach so viel macht. Da geht es nicht ohne Effizienz, oder?
Ja, also ich glaube, bei mir war das tatsächlich schon immer so, oder zumindest seit ich in dieser Rennfahrerwelt drin bin. Ich war früher im Gymnasium, also ich habe nicht Sportgymnasium oder sowas gemacht, sondern halt ganz normal Gymnasium, musste dann immer das Training halt so mit 15, 16, 17 schon nebenher irgendwie unterbringen und gleich ging es dann weiter an der Uni. Also ich bin mir das irgendwie seit immer gewohnt, dass die Belastung hoch ist und lustigerweise bin ich tatsächlich da am langsamsten Fahrradrennen gefahren, wo ich Profi war.
Ja, krass. Wo die Belastung nicht so hoch war, gell? Das ist oft interessant, aber das habe ich jetzt schon öfter gehört. Der Markus Bauer hatte das damals auch erzählt und irgendwie der Luca Schwarzbauer, das ist echt so ein Ding. Die Leute denken immer, ja, wenn man nichts anderes zu tun hat, dann ist man am schnellsten, aber das ist nicht zwangsläufig der Fall. Das finde ich auch super interessant.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen typabhängig, aber Menschen, die viel grübeln, für die ist einfach zu viel Zeit haben zum Denken nicht genau leistungsfördernd.
Genau. Ja, lass uns mal kurz zu deiner Geschichte gehen. Also du bist mittlerweile 37 Jahre alt, wohnst in der Schweiz, genau, haben wir gerade schon gehört oder hören wir ja auch am Dialekt so ein bisschen, obwohl du echt sehr gut Hochdeutsch sprichst. Du warst über viele, viele Jahre in deiner Jugend eins der Zugpferde im Schweizer Cross-Country-Sport, warst unter anderem Europameisterin, warst bei den Olympischen Spielen. Mittlerweile kennt man dich eigentlich eher durch relativ verrücktere Ultra-Racing-Abenteuer, durch deinen aktuellen Weltmeistertitel im E-Bike Cross-Country. Lass doch mal so ein bisschen Revue passieren, vielleicht ein, zwei Highlights aus deiner Karriere und dann auch so ein bisschen der Weg hin zu diesem Disziplinwechsel.
Ja, ich glaube, die ganze Geschichte liegt eigentlich da begraben, warum habe ich überhaupt mit Mountainbiken angefangen? Und zwar war ich ein sportlich untalentiertes Kind, hatte aber einen großen Entdeckergeist oder große Entdeckungslust. Und habe dann so mit 10 Jahren ungefähr festgestellt, ich habe doch ein Talent und das ist Ausdauer. Das ist etwas, wo man sonst so als Kind, ja, da steht eher Spielen im Vordergrund. Aber ich habe dann entdeckt, Ausdauer, das kann ich. Und Fahrradfahren, ja, das passt auch zu mir, weil ich einfach mit dem Fahrrad sehr viel schneller, sehr viel weiter komme. Und ich das eigentlich schon so als frühjugendlicher Mensch mega toll fand, mit dem Fahrrad allein in den Wald zu gehen und einfach neue Wege zu entdecken. Und beim Rennsport bin ich dann eigentlich eher gelandet, so ein bisschen durch Zufall oder weil ich zu den Rennen geschleppt wurde. Das war keineswegs Liebe auf den ersten Blick. Es hat da ein, zwei Jahre gedauert, bis ich die Lust dran fand, beziehungsweise mit Erfolg kam dann auch die Lust am Rennen fahren. Und ja, ich bin einfach Cross Country, ist das Erste, wo ich gemacht habe. Man fährt im Kreis, die Rennen dauern ungefähr 90 Minuten. Und ich bin dann 2004 Juniorinnen-Weltmeisterin geworden und das war sicher auch wegweisend, weil wenn man mal einen Weltmeistertitel ist oder hat, dann ist man erstens abgestempelt und zweitens hört man nicht gerade wieder mit dem Radsport auf, wenn man keine Lust mehr hat drauf. Also das ist schon so, ich glaube, das war für mich schon ein wichtiges Erlebnis. Und dann 4 Jahre danach, 2008 war das, hatte ich dann eben so die ersten großen Erfolge, Europameisterin bei den 23, Vize-Weltmeisterin und auch Qualifikation für die Olympischen Spiele, mein erster Podestplatz an einem Elite-Weltcup auch. 2010, dann glaube ich für mich wirklich so das Karriere-Highlight. Ich habe in Champery Heimweltcup in der Schweiz Elite-Weltcup-Rennen gewonnen.
Stimmt. Ja.
Das war schon ein großer Moment. Ich hatte damals einen großen Fanclub, über 100 eigene Fans am Streckenrand. Das war echt ein sehr, sehr großer Moment für mich. Und
das weiß ich noch. Das war im Fahrerfeld, war das legendär, dein Fanclub. Das weiß ich noch. Geile Outfits, Fahnen, T-Shirts, alles. Brutal. Brutal. Ja. Such unbedingt mal so ein Foto noch raus von dem Fanclub. Ich muss das auf jeden Fall verlinken. Das ist echt
ja, das mache ich gerne. Und dann 2011 war ich auch noch immer sehr schnell im Cross-Country unterwegs. 5. an der WM. Ich hab mit meiner Teamkollegin 6 Etappen gewonnen am Cape Epic. Und wurde dann aber in dem Jahr auch fertig mit dem Studium, war danach Profi und habe mir im Jahr darauf dann während der Olympia-Quali für London den Arm gebrochen und man könnte sagen, ein bisschen Totalzusammenbruch. Also das ganze System, wie ich mir mein Leben aufgebaut hatte, meine Karriere, das hat dann nicht mehr so wirklich funktioniert. Ich habe es noch 4 Jahre versucht. So ganz den Anschluss an die Spitze habe ich nicht mehr gefunden. Ich war schon noch so in den Top 20 mit dabei, aber so ganz nach vorne hat es nicht mehr gereicht. Ich habe danach für Rio die Olympia-Quali nicht geschafft, wurde in dem Jahr 30 und habe gedacht, so jetzt ist an der Zeit, was anderes zu machen, ein bisschen mehr arbeiten mit dem Kopf und weniger mit den Beinen. So bin ich in meine Nachsportkarriere gestartet und dann eigentlich 2,5 Jahre später kam ich dann eigentlich ähnlich wieder zum Radsport wie fast 20 Jahre vorher auch. Einfach aus Neugier, ich habe was Neues gesehen, ich habe gedacht, wie geht denn das, kann ich das, will ich das, ich probiere es mal aus. Und so bin ich schlussendlich beim E-Mountainbike Racing gelandet, aus purer Neugier.
Und wie du ja, schon sagst, hast vorhin ja in der Einleitung schon gesagt, deine am wenigsten erfolgreiche Zeit, wenn man so sagen kann, war nach dem Studium, also als Profi. Ist es mit ein Grund, warum du jetzt so, so viele Sachen machst? Also du machst, ich muss gerade auf meinen Zettel schauen, du organisierst die Bike Days mit, du bist Markenbotschafterin, du gibst Feedback für Sponsoren wie zum Beispiel Bosch E-Bike Systems, du machst Reisegeschichten, du fährst E-Bike-Rennen, du fährst Ultra-Rennen. Jetzt habe ich bestimmt noch Sachen vergessen. Liegt es daran, dass du sagst, ich will mich auf nichts mehr so konzentrieren oder ist es einfach die Neugier, dass dir so viele Sachen Spaß machen?
Ja, ich glaube, das ist eine vielschichtige Frage. Also einerseits, wie du schon gesagt hast, ich werde 38 Jahre alt dieses Jahr. Es ist eigentlich klar, meine Zukunft liegt nicht im Rennsport. Ich hatte eine schöne Cross-Country-Karriere und ich bin sehr dankbar, dass ich den Schritt in meine Nachsportkarriere geschafft habe, dass ich an coolen Projekten arbeiten darf. Ich kommentiere zum Beispiel auch Rennen für Red Bull TV, das macht mir mega große Freude und eben auch die ganzen Projekte hier in der Schweiz für Events und Tourismus, da habe ich einfach Bock drauf, das macht mir Spaß und ich sehe da auch viele Synergien und Chancen zum Dinge bewegen, also nicht nur um selbst vorwärts zu kommen, sondern einfach auch das Thema Fahrrad als Ganzes vorwärts zu bringen. Und klar, das ist manchmal extrem stressig, weil ich da ein bisschen viele Hüte aufs Mal trage. Aber ich habe einfach auch Bock drauf. Und ja, also ich glaube einfach, Natalie als Athletin ist besser, wenn sie Rennen fährt aus Freude und nicht Rennen fährt, weil sie muss oder so wie aus existenziellen Gründen. Radsport ist für mich, das ist meine Passion und es hat mir am wenigsten Spaß gemacht, da, wo sich wirklich alles in meinem Leben um Leistung gedreht hat. Und seit ich nicht mehr muss, sondern wieder nur darf, ist die Freude am Fahrradfahren zurück, die Begeisterung fürs Fahrrad zurück. Und ich empfinde es als wahnsinnig großes Geschenk in meinem Leben, dass ich nach so vielen Jahren Radsport und auch Leistungssport noch immer Fahrradfahren und speziell Mountainbiken einfach das Geilste überhaupt finde. Und ich glaube, da gibt es viele Beispiele aus anderen Sportarten von Sportlern, die zurücktreten und dann gar keine Lust mehr haben auf ihre Sportart. Und so war es bei mir nie und ich hoffe, so wird es auch nie. Ich Fahrradfahren macht glücklich, daran glaube ich und dafür stehe ich und so soll es auch bleiben.
Schön, ja, verstehe total. Ich möchte mich heute unter all deinen Fähigkeiten und Geschichten vor allem aufs E-Biken konzentrieren. Das hat den Grund, dass ich mal auf Instagram eine Umfrage gemacht habe, was die Leute interessiert und sehr, sehr viele Leute haben mir geschrieben, dass sie dieses E-Bike-Thema im großen Ganzen interessiert. Also ich glaube, die Leute sind so ein bisschen verwirrt. Was gibt's eigentlich da für Disziplinen? Welche machen vielleicht Sinn? Welche machen weniger Sinn? Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Welche sehen wir in der Zukunft als erfolgreich? Was sind da so unsere Gefühle? Und wir haben bisher mit der Sophia Wienroth mal so ein bisschen das E-Bike-Thema im Allgemeinen angesprochen. Und ich denke, die meisten Hörerinnen wissen, dass ich letztes Jahr die Enduro-E-Bike-Serie eben gefahren bin, 2023. Aber du bringst eben so viel Erfahrung mit als Trainerin, als Athletin, die ja schon Cross-Country, normal Cross-Country gemacht hat, die schon EWS gefahren ist, die quasi in verschiedenen Disziplinen auf einem sehr hohen Niveau war. Und das ist heute so ein bisschen was ich versuche zu entwursteln mit dir. Und los geht's einfach mal mit der Frage, E-Bike Racing. Wie ist es entstanden? Was ist es und was für Disziplinen gibt es da? Ich weiß, es ist eine sehr vielschichtige Frage, weil es mittlerweile verschiedene Disziplinen gibt. Aber versuch doch mal für jemand, der jetzt keine Ahnung hat, dass man mit dem E-Bike auch Rennen fahren kann, das so ein bisschen zusammenzufassen. Was ist E-Bike Racing und was gibt es für Disziplinen?
Also ich glaube, zuerst mal ist es wichtig zu verstehen, was das E-Bike kann im Vergleich zu allen anderen Fahrrädern. Und das, wo ein E-Mountainbike besser kann als jedes andere Fahrrad auf der Welt, ist technisches Bergauffahren. Also für mich war es schon immer so, technisch Bergauffahren, das macht mir Spaß, weil das mein Hirn abgelenkt von dem Schmerz in Lungen und Beinen und ich bin mit Lenker beschäftigt. Und das habe ich schon immer sehr gerne gemacht und mit dem E-Bike ist das einfach nochmal Next Level. Also kann ich jetzt Trails bergauf fahren, wo ich früher mein ganzes Leben lang nur runtergefahren bin. Und genau das, glaube ich, ist auch genau das, wo das E-Bike im Rennsport halt besser kann als jedes andere Fahrrad. Das heißt jetzt für E-Cross-Country, Massenstartrennen mit Runden, der Erste im Ziel gewinnt, macht E-Cross-Country halt da Sinn, wo die Aufstiege so schwierig sind, dass man sie ohne die zusätzliche Motorenpower nicht fahren kann. Also beispielsweise WM 2022 in Léger, da sind wir da, wo die Cross-Country-Fahrer runtergefahren sind wir mit dem E-Bike-Rennen rauf. Und wer sich ein bisschen mit Cross-Country der letzten Jahre auskennt, kann sich mal denken, wie steil und schwierig das war. Und dasselbe sehe ich halt, das ist meine persönliche Meinung, sehe ich auch für Enduro so, dass Enduro ist für mich ein Sport, die findet auf Trails statt. Und bis jetzt halt vor allem runter, aber E-Enduro hat das Potenzial, den Trail-Anteil einfach zu verdoppeln. Also man fährt die Trails nicht mehr nur runter, sondern man kann sie auch rauffahren. Ob das jetzt mit Uphill-Stages ist oder einfach Liaisons, die auf dem Trail stattfinden, das lasse ich mal dahingestellt. Aber anstatt, dass man halt Asphalt oder Kies rauffährt, kann man jetzt mit dem E-Bike halt auch die tollen Trails bergauf fahren. Und genauso gibt es halt Etappenrennen auch. Das ist das, wo die E-Bike World Tour macht. Etappenrennen über mehrere Tage im hochalpinen Gelände. 6000 Höhenmeter pro Tag. Trails rauf und Trails runter. Wer 6000 Höhenmeter pro Tag mit dem Fahrrad fährt, das über 20 Kilo wiegt, kann sich vorstellen, das ist ein Full-Body-Workout.
Die Tracy Mosley, unsere Kollegin, hat in einem aktuellen Interview im EMTB-Magazin gesagt, da geht es so ein bisschen um die Zukunftsvisionen und sie sagt, ihre Traumdisziplin, also wenn sie sich jetzt eine E-Bike-Disziplin für die Zukunft schnitzen darf, wären das genau diese Mehrtagesrennen mit 100 Kilometer pro Tag, 12 Stages, halt so richtig Tracy-mäßig den ganzen Tag, was aber natürlich medial sehr schwer darstellbar ist, sehr schwer darstellbar wäre. Du bist jetzt jemand, der noch von dem Ganzen lebt. Die Tracy ist da so ein bisschen auf dem Rückzug. Wenn du dir jetzt eine Zukunftsvision schnitzen dürftest eines E-Bike-Formats, würdest du mehr darauf achten, was kann ich auch wirklich medial darstellen? Oder, ja, lass ich mal die Frage so.
Die Rennen, die ich gerne fahren möchte, wo ich so richtig Bock habe drauf, ist identisch zu dem, was Tracy sagt. Für mich ist... Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin eine Entdeckerin. Ich liebe es, neue Orte, neue Trails zu entdecken. Und mit dem E-Bike, das ist einfach wirklich, das ist eine neue Dimension. Das konnte ich mir vorher nicht mal erträumen, was ich jetzt mit dem E-Bike alles fahren kann, auch bergauf. Da haben wir früher tagelang das Fahrrad raufgetragen. Und jetzt fahre ich mit dem an Orte hin, wo ich früher nur Fahrrad hintragen konnte. Und klar, das braucht viel fahrtechnische Fähigkeiten, dass das überhaupt geht. Und für die meisten Menschen ist das vielleicht nichts. Um das medial umzusetzen, bräuchte es wahrscheinlich einen Helikopter. Aber das, auf das habe ich voll Bock. Aber natürlich, um einen Sport vorwärts zu bringen, braucht es mediale Aufmerksamkeit. Man hat das im Cross-Country gesehen, also im unmotisierten, im also olympischen Cross-Country. Seit die Runden kürzer sind, seit die Rennen kürzer sind, ist es viel einfacher, so ein Rennen ins Fernsehen zu bringen und ist der Bekanntheitsgrad der Sportart wahnsinnig gestiegen. Und das ist halt ein bisschen ein Spagat zwischen dem, wo wahrscheinlich den Sport weiterbringt und dem, wo ich halt persönlich Lust habe drauf. Und rein für die mediale Entwicklung bin ich persönlich überzeugt, dass E-Cross Country ein mega gutes Ding ist, weil es einfach verständlich ist. Massenstart, der erste im Ziel gewinnt und die Aufstiege, die müssen so schwierig sein, dass halt die, wo es fahrtechnisch nicht drauf haben, keine Ahnung, ihr Fahrrad schieben. Da ist halt, da bringt nur Power in den Beinen, ja, bringt einem halt nicht so weit. Aber ja, es ist ein bisschen ein Trade-off zwischen, was sagt mein Herz und was ist gut für den Sport.
Jetzt hast du ja deinen Namen in der Szene auch vor allem durch den Weltmeistertitel. Du hast zwar auch schon E-Tour de Mont Blanc gewonnen, oder auch diverse andere Rennen, aber ich bin mir sicher, die Leute kennen dich vor allem aufgrund der Regenbogenstreifen, so ist es nun mal. Punkt.
Wahrscheinlich schon.
Jetzt finde ich persönlich, dass das WM-Rennen wirklich Potenzial hat. Es findet an demselben Ort statt wie das olympische Cross-Country-Rennen. Es hat eine Übertragung gegeben. Auch wenn die Strecken, wenn das alles vielleicht noch nicht perfekt ist oder die Starterfelder, glaube ich, dass das in die richtige Richtung geht. Die World E-Bike Series, also die West-Serie, die Cross-Country-Serie, die es momentan gibt, ist ja abgekoppelt vom normalen Weltcup. Siehst du das als Problem? Glaubst du, dass der Sport wachsen kann, ohne dass der am normalen Weltcup angegliedert ist? Wie siehst du das?
Das ist eine sehr gute Frage und ich sehe das tatsächlich sehr kritisch. Ich glaube, es wird dem E-Bike-Sport extrem gut tun, wenn wir auch im Weltcup an denselben Austragungsorten wären. Es würde die Fahrfelder viel größer machen, wenn jetzt zum Beispiel ich fahre selber einen Track. Wenn jetzt Track Factory Racing an einem Weltcup-Wochenende mich auch noch supporten könnte und ich nicht irgendwo an einer anderen Venue bin, das würde dem Brand mehr bringen, es würde mir als Athletin viel mehr bringen und es würde auch natürlich den Sport ganz klar aufwerten und viel näher an die anderen Disziplinen hinbringen. Ich versuche mich sehr stark seit 2-3 Jahren schon dafür einzusetzen, dass das möglich ist. Im Moment sieht es nicht danach aus. Aber ja, ich bleibe dran und wie gesagt, ich werde dieses Jahr 38 Jahre alt, also für mich ist es wahrscheinlich zu spät, aber es gibt auch viele junge Athleten und Athletinnen, die jetzt auf E-Bike setzen, die tatsächlich in der Sportart auch Potenzial und Talent haben. Und ich finde einfach auch für die nächste Generation an Rennfahrer, Rennfahrerinnen wäre es extrem wichtig, dass man die Disziplinen näher zusammenbringt.
Vielleicht auch, dass es so ist. Im Enduro war es ja so, dass wir erst an zwei getrennten Tagen die Rennen hatten. Dann bin ich ja auch mal beide mitgefahren. Dann war es letztes Jahr so, dass es am selben Tag war. Und jetzt findet es wieder getrennt statt. Und ich könnte mir vorstellen, im Cross-Country ist es doch ähnlich. Wenn du ein Rennen am Donnerstag machst und eins am Sonntag, dann gäbe es doch sicher Athletinnen, die beides mitfahren würden. Oder siehst du das auch so?
Ja, also das glaube ich auch. Und vor allem auch, also ist immer die Frage, von wo kommt die Motivation? Ist die primäre Motivation jetzt die Athleten, die beides fahren wollen? Oder sind es die Team, die sagen, hey, für uns wäre das gut, wenn wir da am Donnerstag auch bereits Athleten am Start haben? Und es gibt ja dann auch Athleten, die vielleicht ein verstecktes Talent entdecken, denen ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass sie in einer anderen Disziplin viel mehr Talent haben. Es gibt ja da genügend Beispiele, zum Beispiel aus dem Endurosport. Cecil Ravanel, Noga Korem, Ines Thoma waren alles mal Cross-Country-Fahrerinnen, die dann erst in einem späteren Zeitpunkt einfach mal einen Disziplinenwechsel gewagt haben. Und das heißt nicht immer, dass die Disziplin, wo man gerade drin steckt, die richtige für einen ist. Ich glaube, für mich ist tatsächlich E-Cross-Country ist mir wie auf den Leib geschnitten. Wenn ich da vor 25 Jahren schon die Möglichkeit dazu gehabt hätte, hätte ich das damals schon machen wollen. Es gab es halt nicht. Und diese Neugierde, die fehlt, glaube ich, manchmal den Athleten, aber das ist ja auch etwas, wo die Teams mithelfen können. Aber ein ganzes Setup von die Trucks, die Zelte, den Mechaniker, was auch immer, separat nochmal an Rennen zu schicken, ja, das kostet wahnsinnig viel Geld und das ist, die sind so ausgelastet, das ist unmöglich. Und deshalb würde es den Sport ganz sicher professioneller und besser machen, wenn man halt da dieselbe Infrastruktur nutzen könnte.
Ja, sehe genauso. Du hast gerade das schon angesprochen, Disziplinwechsel. Was, glaube ich, auch sehr viele Leute interessiert, ist der unterschiedliche Anspruch an den Athleten. Du hast gerade gesagt, ja, vielleicht ist der ein oder andere ja ein Talent im E-Bike-Sport und wusste es noch gar nicht. Jetzt hast du, bleiben wir mal beim Cross-Country, weil das eben dein Steckenpferd ist. Du hast Cross-Country auf dem Weltklasse-Niveau betrieben und E-Bike-Cross-Country auf dem Weltklasse-Niveau. Welche Unterschiede siehst du in der Anforderung an dich als Sportler? Jetzt gar nicht mal Fahrrad, lass mal außen vor, sondern dein Training, dein Körper, deine Veranlagung. Wo ist da der Unterschied?
Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass E-Bike Racing tatsächlich auch ein bisschen Teamsport ist. Also man ist nicht alleine, sondern man hat einen Partner und das ist halt das E-Bike. Das hat eine Drive Unit, also einen Motor, eine Batteriegröße und es hat eine Software. Und vielleicht passt man zueinander oder vielleicht muss man es auch passend machen. Also für mich heißt das zum Beispiel im Training, also ich habe mich halt gefragt, wie fahre ich ein E-Bike effizient? Was ist die beste Trittfrequenz, damit ich mein E-Bike schnellstmöglich vorwärts bewege. Wie kann ich zum Beispiel den Motor dauernd arbeiten lassen und trotzdem langsamer werden für eine Kurve rein? Also ich will zwar volle Power, weil das halt auch so, also physikalisch ist das wichtig, dass zum Beispiel in der Kurve die Motorenpower nicht zusammenfällt. Dann habe ich jetzt halt angefangen, auch viel mit der Hinterradbremse zu arbeiten. Oder ein tiefer, wie schwieriger das Gelände bergauf, desto tiefer muss eigentlich der Schwerpunkt sein. Das heißt, auf dem E-Bike fahre ich sehr oft schwierige Anstiege mit dem Sattel ganz unten. Das würde man auf dem Cross-Country-Bike nie machen. Wobei ich jetzt da angefangen habe, das halt auf dem Biobike auch zu machen. Und ich muss sagen, es funktioniert auch da gar nicht so schlecht. Es hat mir einfach nie jemand gesagt, dass das eine Möglichkeit wäre. Und es ist, ja, es ist ein bisschen eine lustige Entwicklung, dass ich jetzt halt anfange, meine Biobikes ein bisschen zu fahren, wie ich mein E-Bike auch fahre. Aber man muss einfach, um eine gute E-Bikerin zu sein, muss man auch relativ viel halt von diesem Fahrrad verstehen. Wie reagiert die Software? Wie kann ich vielleicht eben mit der Bremse gegenarbeiten? Wie muss der Schwerpunkt sein? Wie muss vielleicht auch, was heißt das auch für den Luftdruck, wo ich fahre? In den Reifen, für technische Aufstiege, vor allem wenn es nass ist, brauche ich sehr viel Traktion am Hinterrad. Das ist schon nochmal extremer als an einem Cross-Country-Bike. Kürzere Kurbeln zum Beispiel, weil man eben auch im schwierigen Gelände permanent pedaliert. Und das ist so ein bisschen ein Ausprobieren. Wo ich damit angefangen habe, konnte ich ja niemanden fragen. Das hat ja noch vor mir noch niemand gemacht. Und im Training heißt es halt auch, dass ich, weil das Fahrrad so viel schwerer ist, einfach wirklich mehr Muckis brauche am Oberkörper und im Rumpf, damit ich nicht nur runter, sondern vor allem auch bergauf, über große Stufen zum Beispiel, rauf, damit ich das halt wie aus der Hüfte raus auch dem Fahrrad helfen kann. Und es gibt wie Dinge, die bleiben gleich. Man muss eine gute Schwellenleistung haben. Das gilt im Cross-Country mit und ohne Motor. Man muss mit 180 Puls am Berg in eine schwierige Abfahrt stechen können und halt noch konzentriert bleiben. Man darf keine Fehler machen. Und das, glaube ich, ist auf dem E-Bike noch extremer als im Cross-Country ohne Motor. Ich habe früher, wo ich Weltcup-Übertragungen auf Red Bull kommentiert habe, habe ich immer gesagt, Fahrradrennen werden durch Fehler entschieden. Das ist beim E-Bike noch viel krasser.
Ja. Spannend. Und du musst halt immer überlegen, finde ich, wie funktioniert so ein E-Bike, was sind auch die Nachteile, dass jetzt zum Beispiel das E-Bike bei 25 km/h ja abriegelt. Und da habe ich relativ viel überlegt, wie trainiere ich das, dass du irgendwann gegen diese Wand fährst bei jedem Sprint. Jetzt im Enduro ist es ja so, dass du fast immer über 25 sprintest und dass du quasi fährst und du hast eigentlich nur ein, zwei Antritte mit Support und auf einmal ist es ja wie wenn man bei der Beinpresse 200 Kilo draufschmeißen würde, fährst du gegen so einen Stoppschild.
Also ich
finde, das ist schon sehr speziell.
In der idealen Welt würde natürlich ein E-Bike-Rennen möglichst wenig Flachstücke haben, dass man gar nicht so an diese 25 km/h-Grenze kommt. In der perfekten Welt. Ja. Tatsächlich ist es aber natürlich so, dass Streckendesign, also jetzt wie zum Beispiel an der WM, hat Bio-Cross-Country und E-Cross-Country dieselbe Ziellinie. Das heißt, wir sind auf dem UCI-Reglement unterworfen und das UCI-Reglement sagt, es muss so und so viel vor dem Ziel, muss es flach sein für einen fairen Zielsprint. Das für Cross-Country ohne Motor super, für Sie bei Rennen führt das halt dazu, dass wir ein bisschen bedeppert aussehen da auf dieser Start-Zielgerade.
Genau, weil du von außen das nicht siehst und dann nur denkst, wieso fahren die denn langsamer wie die anderen? Das sind genau diese Punkte, wo man halt sagt, es braucht individuelle Strecken. Gell? Das ist ein gutes Beispiel dafür.
Das ist ein mega gutes Beispiel dafür, wobei ich jetzt also finde, eben für eine WM, ja, das ist es einfach wichtig für den Sport, dass wir am selben Ort sind und Zuschauer haben und wir uns zeigen können. Und das ist halt dann auch immer so ein bisschen das Trade-off, was ist gut für den Sport und was ist gut für mich als Athletin. Ich bringe relativ viel Power mit in den Beinen, also für mich persönlich sind so Streckenabschnitte, die ich für den Sport schlecht finde, sind dann meistens für mich persönlich eigentlich ziemlich gut.
Das heißt, du kannst sehr gut über 25 km/h noch treten, oder? Das heißt das ja eigentlich auch.
Ja, genau. Also ich finde, eben in der idealen Welt sollte das eigentlich nicht passieren. Wenn es aber doch passiert, dann ist es meistens zu meinem Vorteil.
Wie siehst du das Verhältnis aus Körpergewicht? Wie wichtig ist es im Vergleich zum normalen Cross-Country in deinen Augen?
Ich glaube, auf dem E-Bike ist es fast noch extremer.
Ist noch extremer?
Ja, weil der E-Bike-Motor gibt dem Fahrer oder der Fahrerin maximal 600 zusätzliche Watt. Also die Motoren, das sind ja 250 Watt Motoren, das ist die Dauernennleistung und dann Peak Power ist aber 600. Und wenn man das jetzt rechnet, 600 Watt für einen 60 Kilo Menschen, 600 Watt für einen 50 Kilo Menschen oder auch 600 Watt für einen 80 Kilo Menschen, dann ist das die Rechnung sehr, sehr einfach. Je leichter der Mensch, desto mehr hat man von diese Peak Power. Wenn jetzt also das Rennen, also die Strecke zu einfach ist auf einer, sagen wir, auf einem Kiesstraßenrennen, dann ist, ja, kann man eigentlich sagen, der leichteste Mensch gewinnt. Das ist mathematisch, also vorausgesetzt, man hat ungefähr dieselbe Fitness. Sobald es eben fahrtechnisch dazu kommt, gewinnt nicht mehr der leichteste Mensch, sondern der, wo halt die beste Kombination von Körpergewicht, Fahrtechnik, Kraft und vielleicht auch Verständnis fürs Produkt mitbringt. Und ich glaube, dass jetzt im E-Cross-Country mein Gesamtpaket im Moment immer noch sehr gut ist. Wenn es nur aufs Körpergewicht geht, dann bin ich tatsächlich wahrscheinlich, könnte ich keine Rennen gewinnen, für das bin ich zu schwer.
Obwohl du ja wirklich aus dem Cross-Country kommst und ja wirklich nicht schwer bist, gell? Das ist schon wirklich interessant, aber so ist es, ja. Außer die Strecken sind so kopiert, dass man relativ häufig über die 25 fährt, dann ist hier wieder Power der Vorteil und somit auch Körpergewicht. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Aber genau, nur, wenn es nicht technisch ist, weil sonst kann die Technik das ja ausgleichen. Aber wenn du jetzt eine einfache Strecke hast, ja.
Also ich bin zum Beispiel, also ich bin meistens ziemlich schnell oder meine Fahrtechnik ist ziemlich gut im nassen, schlammigen Gelände und da braucht es halt noch ein bisschen mehr Feingefühl und es hat sich jetzt so die letzten 3-4 Jahre gezeigt, dass je schlammiger das ist, desto mehr kommt mir das zugute, weil ich einfach mit viel, ja keine Ahnung, vielleicht Feingefühl nicht generell im Leben, aber zumindest auf dem E-Bike voll mein Ding ist. Wenn jetzt die Aufstiege aber sehr relativ lang und steil sind, dann bin ich mit knapp 60 Kilo einfach tatsächlich zu schwer, weil da sind die anderen Mädels, die halt 10 Kilo leichter sind, brutal im Vorteil.
Wenn wir jetzt schon von den technischen, schlammigen Strecken gesprochen haben, insgesamt, die Komponente E-Bike bringt natürlich einen riesen Batzen an mehr Technik ins Spiel. Also das ist einmal für uns Athleten nicht immer nur von Vorteil, aber auch als Endkonsument wird es ja immer schwieriger zu sagen, was kaufe ich mir jetzt für ein Rad? Ich habe Federweg, Geometrien, all diese Sachen, die Fahrräder eh schon unterscheiden, plus Antrieb, Batteriegröße, Software, somit auch ein Gesamtgewicht, das für viele Leute eine Rolle spielt. Jetzt können wir natürlich nicht alle technischen Komponenten hier durchquatschen, sonst sitzt man morgen nur da. Aber erzähl mal du in ein paar Worten den wichtigsten Unterschied zwischen deinem Racebike Cross Country und einem Racebike Enduro. Was für E-Bikes gibt's in den verschiedenen Kategorien und wie unterscheiden die sich?
Also ich glaube, was viele Menschen unterschätzen, ist, das Wichtigste am ganzen Fahrrad ist das, wo man nicht sieht. Und das ist die Software. Das ist die Intelligenz, die in dem Fahrrad steckt. es ist nicht die Motorenpower, sondern was macht das eben das Fahrrad mit der Power, wo rauskommt. Und da bin ich einfach überzeugt, egal was ihr kauft, kauft einfach einen Bosch-Motor und ihr macht nichts falsch.
Werbung Ende.
Nein, aber da, ich glaub wirklich daran, das ist ein Produkt, das erstens stimmt die Qualität und zweitens ist einfach ein intelligentes Produkt. Man muss sich nicht wahnsinnig fest damit mit dem Produkt auseinandersetzen. Man knallt den E-Mountainbike-Modus rein und das Ding, das performt. Und dann kann man, wenn man ein bisschen angefressener ist und sich noch ein bisschen mehr dafür interessiert, verbindet man das Telefon über die App mit dem Fahrrad und macht noch ein bisschen Feintuning. Dann gibt es ja mittlerweile die Racing-Software auch. Das ist tatsächlich sehr aggressiv. Da würde ich raten, jeder, der einen Race-Motor hat, verbindet das mit der App und spielt da ein bisschen mit der Dynamik rum. Für mich zum Beispiel ist der, ob jetzt das Gelände trocken oder nass ist, bei nassem Gelände einfach Dynamik auf minus 1 oder minus 2 runter und dann schon hat man ein Fahrrad, das sich auch im nassen Gelände viel, viel, viel besser fährt. Und ich glaube, das ist halt etwas, das ist wirklich sehr E-Bike-spezifisch, da an der Software, mit der Software zu spielen, aber das lohnt sich wirklich. Und das ist halt, da braucht's nicht viel Wissen über Bluetooth, die App mit dem Motor verbinden und schon kann man da eigentlich wie ein Profi das auf sich selbst abstimmen. Und dann würde ich sagen, das ist klar, zwischen dem E-Bike, wo ich Rennen fahre, zu dem, wo du fährst, ist einfach bei mir ist alles auf Gewicht getuned. Also ich fahre für meine E-Cross-Country-Rennen auch nicht dieselben, sozusagen nicht dasselbe Fahrrad, wie ich zu Hause aus Spaß fahre. Ich fahre da eine leichtere Gabel, leichtere Laufräder, einen kleineren Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter. Ich fahre einen Carbon-Lenker, der ist bocksteif, aber der ist halt leicht. Wenn ich da 10.000 tiefen Meter in den Alpen, möchte ich damit nicht fahren, aber halt für Racing ist es super. Ich fahre für E-Cross Country auch leichtere Reifen, weil halt Laufrad und Reifen, das ist bewegte Masse und das ist einfach viel Unterschied über, sag jetzt mal was, 1.000 Höhenmeter. Aber im E-Cross Country kennt man natürlich auch jeden Stein auf der Strecke, also man kann da einfach auch mehr Risiko eingehen beim Material, weil man einfach viel weniger, man kann die Strecken lernen und ja, kann das Risiko besser kalkulieren. Was ich auch fahre, also das Bosch Smart System kommt ja meistens mit der 750 Wattstunden Batterie, das heißt große Batterie, gleich viel Reichweite, nicht Cross Country Rennen dauert aber nur eine Stunde, bei meinem Körpergewicht brauche ich gar nicht so eine große Batterie. Das heißt, ich fahre auch eine kleinere Batterie.
500 dann, oder was fährst du?
Nee, eine 625er. Weil die 500er würde mir vielleicht reichen, aber wenn man halt in die letzten 20% reinfährt von der Batterie, dann nimmt auch die Batterie Spannung drastisch ab. Das heißt, ich hätte dann in der letzten Runde eigentlich nicht mehr den vollen Support, was ich ja eigentlich da, wo das Rennen entschieden wird, dann auch nicht will. Und ja, also man kann einfach generell sagen, ich habe bei meinem E-Bike jedes Gramm eingespart, wo es nur geht.
Und das heißt, was wiegt dein E-Bike, das du bei der WM gefahren bist?
Mit der 625er Batterie so knapp 20 Kilo.
Ja.
Und das ist schon...
Also ungefähr 4 Kilo weniger als ein Enduro-E-Bike im Rennen oder 5 sogar.
Genau, der Rahmen, wo ich fahre, das ist dasselbe, wie es auch im Laden zu kaufen gibt, aber wir haben da halt mit sehr, sehr viel, haben da viele Gedanken reingesteckt, um uns zu überlegen, wo kann ich überhaupt Gewicht sparen. Und also ich habe zum Beispiel das Schloss ausgebaut. Also für ein normales Fahrrad ist das Schloss an der Batterie super, dass einem niemand das Schloss, die Batterie klauen kann. Für mich, fürs Racing, ja, ich brauche das Schloss nicht, da spare ich knappe 200 Gramm. Oder zum Beispiel der Dämpfer mit dem, ich habe einen Dämpfer schon fast 200 Gramm gespart und habe jetzt einen Cross-Country-Dämpfer drin. Ich möchte damit nicht 2000 Höhenmeter hochalpines Gelände fahren, aber für...
Ja, da wird der auch nicht heiß, genau.
Genau, aber für den Racing-Einsatz bei mir, dann spielt das nicht so eine Rolle. Schon nur von der RockShox Zap zu einer Lyric spare ich auch, glaube es sind 380 Gramm. Es summiert sich einfach wahnsinnig übers ganze Fahrrad. Und dann habe ich natürlich schon auch noch so ein paar Custom-Teile aus dem 3D-Drucker, wo halt auch...
ist schon wichtig. Custom ist auf jeden Fall wichtig.
Ja, weil halt so ein Batteriecover aus Plastik ist halt auch 200 Gramm leichter als das aus Aluminium. Also ich konnte da schon Gewicht sparen, wobei man sich bei solchen Dingen schon auch immer überlegen muss, eben Motor und auch Batterie, wenn das heiß wird, was es im Racing-Einsatz halt tatsächlich wird, das gibt auch viel Wärme ab. Und eine überhitzte Batterie gibt halt auch weniger Power. Das heißt, bei solchen Dingen muss man dann sich immer fragen, spare ich jetzt an Gewicht? Und was heißt das halt auch für Steer-Rating, beziehungsweise für die Überhitzung des Systems? Also die Entscheide sind dann schon nicht so zu fällen, dass leichter immer gleich besser ist.
Je nach Fahrradmarke und Rahmen arbeiten viele ja auch an der Belüftung. Also manche Räder haben das gut gelöst, die haben viel Belüftung, manche haben das nicht so und machen dann zusätzliche Luftschlitze und so Geschichten noch rein.
Ja,
das ist ein wichtiges Thema, ja.
Das sind wir dran. Also es ist ja nicht so, man hat nie ausgelernt und die Entwicklung ist nicht zu Ende. Und ich hoffe schon, dass wir jetzt für 2024 dann noch ein, zwei Tweaks zusätzlich im Ärmel haben.
Hast du deine Batterien gekühlt bzw. erwärmt bei bestimmten Außentemperaturen oder nimmst du die Batterie, wie sie dort liegt?
Muss ich sagen, da bin ich noch im Lernprozess. Also an der Sonne liegen sie nie. Also sie sind ganz sicher nie in überhitzten Zustand ins Fahrrad rein. Und jetzt auch bei Rennen um die 0 Grad ist schon so, dass ich sie dann in eine Decke einpacke. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich Wärmepads für die Batterien dabei habe. Aber in diesem Jahr ist die
Wärme... Wie bei der Formel 1 mit diesen Reifenhüllen.
Ja, aber also es ist tatsächlich, es ist schon ein Gedanke wert, dieses Jahr ist die Wärme in Andorra
Thema,
auf 2000 Meter. Bei schlechtem Wetter wird es da extrem kalt.
Ich weiß es halt vom Nico Vujo, dass die das gemacht haben, aber ich weiß nicht, welche Temperatur die gemacht haben, aber die hatten extra so Temperaturboxen, also wie so Kühlboxen, die aber auch warm sind, ich weiß nicht, wie die heißen.
Also man kann, glaube ich, sagen, so Zimmertemperatur ist ideal, zu heiß ist nicht gut, zu kalt ist nicht gut, aber ich darf da zum Glück auch an den Rennen meistens auf den neutralen Race Support zählen, den Bosch E-Bike Systems an die Rennen mitschickt und die Jungs haben halt sehr viel Erfahrung und helfen
Vielen Dank dafür.
helfen dann auch vor Ort, helfen dann wirklich auch halt die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja. Ja, spannend, gell? Gibt's viel zu beachten. Und ich glaube, was viele Leute eben nicht wissen, ist, dass man auch im Cross-Country natürlich die leistungsstärksten Motoren fährt. Also es gibt ja jede Menge Light-E-Bikes, weiß gar nicht, wie die Kategorisierung heißt, also alle möglichen kleinen Motoren mittlerweile. Aber natürlich ist das Gewicht wichtig, aber das Allerwichtigste ist die gesamte Wattzahl, die da hinten rauskommt. Also auch du fährst den leistungsstärksten Motor, den es gibt, so wie auch ich und wie alle, die Rennen fahren.
Das ist so und wir haben letztens auch von meinem, von allen meinen Bikes vom letzten Jahr eine Auswertung gemacht. Ich war tatsächlich über 90% Turbo. Immer. Egal, ob ich zu Hause privat fahre oder im Rennen. Ich stehe dazu, ich bin Turbo das Geilste.
Und jetzt versuchen wir mal, das noch kurz in ein paar Sätzen runterzubrechen, weg vom Rennsport. Jetzt ist da draußen jemand, der sagt, ah ja, das hört sich alles super spannend an, ich muss mir jetzt auch ein E-Bike kaufen. Wie entscheide ich mich, Ich musste auch relativ häufig Leute beraten und es ist super schwierig, weil so ein Minimal Assist Bike, also diese Räder, die sich halt so fahren, maximal wie bei uns im Eco-Modus, das ist wie eine andere Kategorie. Du kannst mit denen halt nicht so krasse Trails hochfahren. Dafür hast du halt ein Rad, das vielleicht immer noch 18 Kilo wiegt oder 16, gibt's glaube ich mittlerweile. Wie stehst du zu diesen leichten E-Bikes? Du musst bestimmt auch oft Kaufempfehlungen treffen. Für wen ist denn was das Richtige oder wie soll ich mich da entscheiden als Endkunde?
Also ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich selbst stellen muss, ist, was will ich denn eigentlich mit diesem Teil machen? Kaufe ich ein E-Bike, weil ich mit meinem Freund, mit meiner Freundin, mit meinen Kumpels nicht mehr mit mag? Es kann sein nach einer Verletzung, Schwangerschaft, viel Arbeit, was auch immer. Es gibt ganz viele Gründe, die dazu führen, dass man nicht mehr so fit ist und einfach ein bisschen Hilfe braucht, sozusagen für die Motivation und dass man wieder mit den anderen mit mag. Ist das meine Motivation? Und was fahren überhaupt meine Freunde? Also wenn jetzt meine Freunde alle so ein 250 Watt Motor haben, dann ist ganz klar, dann brauche ich das auch, weil sonst können wir ja wieder nicht zusammen Fahrrad fahren. Wenn aber alle meine Freunde Biobike haben und ich brauche einfach ein bisschen Hilfe, um mit denen mitzufahren, dann ist ganz klar, brauchst du nicht den stärksten Motor, den es auf dem Markt gibt, sondern dann brauchst du einfach ein paar Watt Unterstützung. Und das heißt halt auch so ein Light EMTB oder Light E-Bike oder Light E-Gravel ist dann das Richtige. Ich glaube, die wichtigste Frage ist einfach, man muss sich selber bewusst sein, was man mit dem Teil machen will und warum man so etwas kauft. Und dann ist die Frage, was das Richtige ist für einen, ist dann, glaube ich, ziemlich schnell beantwortet.
Ja, das ist finde ich, hast gut formuliert, genau. Oder möchte ich eben steile, hochalpine Trails bergauf fahren und dieses E-Bike bis ans Letzte bringen, dann brauche ich auch ein richtiges E-Bike.
Dann also brauchst du E-Bike, alle Power,
eins mit richtig Bums.
Genau, mit richtig Bums, alle Power, die du kriegen kannst, wobei, also ich jetzt muss sagen, ich persönlich, das ist das, was für mich das E-Biken ausmacht. Ich habe jetzt aber logischerweise die letzten Jahre auch viel dazugelernt, viele Gespräche geführt und ich glaube, es ist nicht das, was die Mehrheit an Menschen mit so einem Fahrrad machen will. Also meine Eltern, die sind beide über 70, E-Biken ist ihr Leben, das E-Bike bringt sehr viel Glück und Freude in ihr Leben und wenn es nur ist, ins Bergrestaurant zu fahren zum Mittagessen, die fahren auch E-Bike, wie ich auch, die fahren sogar dasselbe Modell. Aber was wir mit diesem Teil machen, das ist komplett was anderes. Und ich glaube, so wie ich oder vielleicht auch so wie du, Ines, E-Bike oder E-Mountainbike fährst, ich glaube, wir sind die Minderheit. Aber schön, dass es uns gibt.
Genau, und ich glaube, dass viele Leute auch unterschätzen, wie viel Power das E-Bike hat. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal die Geschichte gehört, einer kauft sich ein E-Bike, ob es jetzt einer ist in einer Beziehung oder im Freundeskreis, weil er eben nicht ganz so fit ist und stellt dann fest, dass er jetzt viel zu schnell ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Also man muss sich wirklich vor Augen führen, du hast es vorhin gesagt, 600 Watt Spitzenleistung. Wenn jetzt jemand nicht so viel mit so einer Zahl anfangen kann, das ist einfach unglaublich viel. Also wenn jetzt ein sehr gut trainierter Mensch, Profisportler, jetzt, was ist meine Schwellenleistung? Sagen wir mal, du hast irgendwie 300 Watt Schwellenleistung, bist du wirklich sehr gut. Und dieses E-Bike fährt 600 Watt. Mhm. Und eine Schwellenleistung kann man auch nicht besonders lang bringen. Also das ist unglaublich viel, was das kann. Und wenn ich nur einen Leistungsunterschied ausgleichen will, dann reicht es wirklich im Eco-Modus, den zum Teil nur wirklich runter reduzieren mit der App, weil dann brauche ich viel weniger, als die meisten Leute denken, ist so meine Erfahrung.
Also Schwellenleistung ist ja eigentlich, wie definiert, ist die Leistung, die du treten kannst, über eine Stunde maximal. Bei mir sind es tatsächlich gerade ungefähr 250 Watt, also das ist ja auch am Berg, also eigentlich sind es Watt pro Kilo, aber bei meinem Körpergewicht sind das jetzt ungefähr
250
Watt. Und das E-Bike hat ja auch 250 Watt Dauernennleistung, also eigentlich ist wie meine Schwelle oder meine Leistung, die ich über eine Stunde ja. fahren kann, und die von meinem E-Bike ist fast identisch. Das heißt, das E-Bike gibt mir über eine Stunde nochmal genauso viel dazu, wie ich selbst bringe.
Ja, das ist krass.
Viel, aber
ja.
Maximalleistung halt die 600, was halt mehr als doppelt so viel ist. Also ich kann zwar, wenn ich so ein zu meinen besten Cross-Country-Zeiten war meine 5 Millisekunden, also Peak Power, war um die 1000 Watt. Mhm. Aber da war, also, und jetzt sind es wahrscheinlich so auch ungefähr so die 600-700, also genauso wie, wie mein E-Bike eben auch maximal dazu gibt. Und ich glaube, wenn man so diese Zahlen so in Relation setzt, dann kann man wirklich sagen, wenn jemand ein E-Bike kauft, nur um mit Freundin oder Partner mitzufahren, dann braucht man nicht so einen Riesenteil. Dann kann man auch ein Light-EMTB kaufen, das Fahrrad ist ein bisschen leichter, die Batterie ist ein bisschen kleiner, es ist einfacher zu, es fährt sich auch viel entspannter bergrunter, weil das Fahrrad eben nicht ganz so schwer ist. Und dann, glaube ich, macht das viele Leute glücklicher, aber es ist halt eher ein neues Produkt. Man muss das jetzt, glaube ich, auch vielleicht mal ein bisschen testfahren und kennenlernen, um dann eben auch zu entscheiden, was das Richtige genau ist. Aber für so wie ich persönlich E-Bike fahre und eben mein Ding sind technische Aufstiege im schwierigen Gelände, da brauche ich alle Power, die ich kriegen kann.
Ja, geht mir auch so. Weil das eben für uns, glaube ich, den Unterschied zum normalen Rad ausmacht, wie du es ganz am Anfang schon gesagt hast.
Und ich glaube aber auch, dass wenn wir das jetzt so erzählen, dass ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das so formuliere, dass sich die meisten Menschen dann trotzdem gar nicht vorstellen können, was überhaupt fahrbar ist mit so einem Fahrrad. Also
das stimmt. Ich kann es mir selber oft nicht vorstellen. Ich sehe so Sektionen und denke immer, das ist ja nicht fahrbar, und dann überrascht man sich selber immer nur. So geht es mir, weil ich so kurz erst da drin bin in der Szene.
Ich fahre manchmal Dinge rauf, da getraue ich mich kaum rauf zu laufen. Und plötzlich, also es ist wirklich das, wo ich mir selber zutraue. Ich schaue ein Hindernis an und denke, ah nee, das geht nicht. Und dann sehe ich vielleicht jemand anders trotzdem fahren und dann denke ich so, wenn die oder der das kann, dann kann ich das ja vielleicht auch. Und dann mache ich es und es gelingt mir sogar. Und das passiert mir, also ich fahre jetzt seit 2019 E-Bike-Rennen und das passiert mir immer noch, dass ich wahnsinnig überrascht bin, was überhaupt geht. Und dazu muss man natürlich auch sagen, das Produkt wird immer besser. Dinge, die ich heute mit einem E-Bike fahren kann, die wären vielleicht vor 4 Jahren noch nicht fahrbar gewesen, weil halt eben auch, nicht weil es weniger Power hatte, sondern weil das System weniger intelligent war und weniger fein abgestimmt.
Wie der Extended Boost zum Beispiel, oder? Das ist doch so ein Beispiel.
Genau, der Extended Boost, das ist was Bosch-spezifisches und das muss man ein bisschen lernen, damit umzugehen, aber das hat meine E-Bike-Skills bergauf. Das ist ein Game-Changer.
Um das vielleicht nur kurz zu erklären, das heißt, wenn ich aufhöre mit Treten, dass der Motor dann immer noch eine Sekunde nachschiebt. Und wenn ich jetzt steile Stufen hochfahren will, dann kann ich ja nicht währenddessen treten, weil sonst würde ich mit den Pedalen ja aufsitzen. Und das heißt, es ist ein bisschen wie beim Trail oder wie beim, es gleicht quasi das aus, dass ich nicht mit dem Körpergewicht arbeiten kann, weil das Rad so schwer ist. Also ich fahre eine Stufe hin und würde normalerweise ja so eine Art Bunny-Hop-Bewegung machen. Und da ist es so, dass mir eben der Motor dann auch nur mitschiebt, obwohl ich nicht mehr drehe. Das nennt sich Extended Boost. Und das ist, genau, wenn man das richtig einsetzen kann, ändert es sehr viel, und das ist ja ein reines Software-Ding, ein reines Technik-Ding, genau, was da und das neu ist, entwickelt wurde vor ein paar Jahren.
Genau, und das ist genau das, wo ich vorhin gesagt habe, das ist halt das, wo man nicht sehen kann. Der Motor ist derselbe, das Fahrrad ist derselbe, aber es ist ein Software-Update, wo einfach das Gesamtsystem so viel besser macht und einfach auch den Fahrspaß so viel besser macht. Ich glaube, man ist sich das mittlerweile gewohnt von einem Telefon zum Beispiel. Da kommt ein Software-Update und plötzlich kann mein Telefon was Neues. Aber beim E-Bike ist das halt dasselbe. Dasselbe Fahrrad ist plötzlich ein Jahr später einfach plötzlich besser. Und heute kommen Software-Updates über die App. Man muss nicht mal mehr zum Fachberater oder zum Fahrradgeschäft. Und das ist für mich, ist das Also ich staune immer noch. Manchmal, ich kann wirklich kaum glauben, was für spaßige Funktionen mein E-Bike hat. Also zum Beispiel, es gibt jetzt auch Hillhold. Das heißt, ich drücke einfach Long Press auf der Minustaste. Eigentlich ist das der Bock Assist, aber dieselbe Funktion ist halt auch, kann ich auch im Berg nutzen, sozusagen eine Rückwärts-Rückrollsperre. Also ich drücke einfach lange auf die Minustaste und schon, ja, habe ich eine Rückrollsperre drin. Und das ist im technischen Gerät tatsächlich zum Anfahren einfach mega.
Genau, das muss man sich so vorstellen, wie wenn ich mit einem Automatikauto am Berg anfahre, geht es ja viel leichter als in der Fahrschule. Früher war das ja der Horror, dass man anfahren musste am Berg, weil da muss man ja mit der Kupplung so, ihr erinnert euch? Und wenn ich mit dem Automatikauto fahre, muss ich ja nichts machen. Ich stehe da, zack, fahr los und so ist es auch. Ungefähr, oder? Kann man so sagen, glaube ich.
Ja, mega guter Vergleich. Und man muss einfach dran denken, man muss es ein paar Mal machen, dass man überhaupt dann im Eifer des Gefechts auch dran denkt, die Funktion einzusetzen. Aber ja, genau so gibt es halt immer wieder mal ein Software-Update und dann gibt es eine coole neue Funktion, die sich Leute wie Ines oder ich uns ausgedacht haben und die dann schlussendlich ja, allen E-Bikern der Welt sozusagen auch zugutekommen.
Da bleiben wir jetzt gerade drin. Zwei Fragen habe ich nur. Eine ist nochmal ziemlich technik-nerdig, aber ich denke, alle, die Technik nicht interessiert, haben eh schon abgeschaltet, von dem her ist es okay. Du bist eine der führenden ABS-Ambassadorinnen. ABS am Fahrrad ist ja auch so eine Sache. Ich finde das total verrückt, weil das Bremsen eigentlich ein Thema ist, wo man sich sehr viele Jahre nicht damit beschäftigt hat. Also ich mich. Es gab Bremsen, die bremsen sehr stark, andere nicht so stark. Dann hat man vielleicht mal andere Bremsbeläge reingemacht oder größere Bremsscheiben. Aber das war es dann eigentlich auch. Jetzt gibt es ABS am Fahrrad, was am E-Bike deswegen funktioniert, weil das eine Software braucht. Also ich brauche ein Gehirn, den ABS steuert, was ich an einem normalen Rad nicht automatisch dabei habe. Wie sind deine Erfahrungen mit dem ABS am Fahrrad? Positiv? Vielleicht gibt es auch negative Erfahrungen, das wäre auch interessant. Wie hast du das kennengelernt?
Also wie bei allem war ich sehr kritisch, aber auch sehr neugierig. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, eigentlich auf den ABS-Zug aufzuspringen. Es hat mich einfach interessiert, ist das was? Und habe aber insgeheim gedacht, wahrscheinlich ist es nichts. Und dann bin ich es gefahren und ich habe dann halt viele so Trainings gemacht, bin ich eine Abfahrt mit ABS, eine ohne. Also man kann das dann auch ein- und ausschalten und habe das halt probiert auf verschiedenen Arten von Trails, bei verschiedenen Witterungsbedingungen. Und grundsätzlich kann ich jetzt sagen, ich liebe ABS, ich fahre besser Fahrrad mit ABS, aber das ABS ist halt mittlerweile, das ist so schlau, ich merke das gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich während dem Fahren denke, oh, jetzt hat das ABS eingeschaltet. Das ABS tut seine Magie eigentlich so, dass ich das gar nicht spüre und ich einfach bei selber Geschwindigkeit auf dem Trail mehr Raum und Zeit habe, mehr Gelassenheit, um mich auf die Linie zu konzentrieren zum Beispiel. Oder einfach bei selber Geschwindigkeit oder wenn ich die Abfahrt in derselben Zeit zurücklege, ist einfach meine Herzfrequenz unten ein paar Schläge tiefer, weil ich einfach entspannter unten ankomme. Und solche Dinge sind im Rennsport ja auch wichtig. Also halt, es ist nicht, man sagt nicht von Anfang Abfahrt bis Ende Abfahrt, da muss es schneller sein, sondern es muss schlussendlich über das ganze Rennen schneller sein. Ich kann auch schnell Route fahren ohne absenkbare Sattelstütze. Aber ich roll mich einfach besser, wenn ich eine dran habe. Das heißt, ich kann besser attackieren im nächsten Aufstieg. Und das ABS ist bei nassen Bedingungen bin ich wirklich einfach viel, viel, viel schneller. Das System funktioniert so gut, dass es macht mich einfach besser. Punkt. Ohne, dass ich genau sagen kann, was es macht. Und klar, jetzt für City-E-Bikes oder Cargo-Bikes beim Transport von Kindern und bla bla bla, da das sind die Sicherheitsthemen, die das ABS relevant machen. Aber im Gelände...
Ja, das ist wieder ein anderes Thema, gell? Da ist es, ja.
Im Gelände, das da, wo ich es fahre, da ist es einfach Fahrspaß. Mir macht Fahrradfahren dann Spaß, wenn ich mich gut fühle auf dem Fahrrad. Nicht, wenn ich eine Kurve fahre und denke, oh, jetzt habe ich die wieder schlecht angebremst oder oh, das war jetzt wieder ein bisschen holprig, sondern wenn ich so ein bisschen in den Flow komme. Und wenn ich wahnsinnig viel Zeit habe zum Fahrradfahren, dann klar, dann bin ich fast immer, also dann bin ich im Flow, aber es gibt jemand, der halt, keine Ahnung, zweimal in der Woche fährt und dann hast du noch viel zu tun bei der Arbeit und im vollen Kopf und so, da willst du einfach Spaß haben beim Fahrradfahren und dich nicht in jeder Kurve ärgern über dich selbst. Und ich finde da, für mich ist einfach, ABS ist einfach, also es macht mich besser, schneller und es macht mir, es ist so intelligent, dass ich mehr Spaß habe beim Fahrradfahren. Und ich sehe keinen Grund. Ich glaube, ABS ist so ein Thema wie E-Bike generell auch. Man muss es mal gefahren sein. Und wenn man es mal selbst erfahren hat, dann gibt man es nicht mehr her.
Ja, das ist genau, so ging es mir am Anfang auch. Ich glaube, wir sind da relativ skeptisch. Ich dachte am Anfang, das kann nicht beim Enduro oder beim Downhill funktionieren, weil du die Bremspunkte ja so präzise setzen musst. Wenn du jetzt auf eine Switchback fährst, musst du ja in dem Moment voll blockieren, sonst kannst du zum Beispiel nicht das Hinterrad versetzen oder sowas. Und dann bin ich eins gefahren mal zum Testen und das war auch so programmiert, dass es mehr auf Sicherheit programmiert war. Sicherheit bedeutet ja, der Bremsweg ist länger und es wird quasi 100% ausgeschlossen, dass ich mich überschlagen kann.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja nett, wie du sagst, um in der Stadt rumzufahren, aber für Enduro-Weltcup kann ich mir das nicht vorstellen. Und dann habe ich gelernt eben auch, dass es ja eine Software-Frage ist. Also ich kann das ja so einstellen, dass der Bremspunkt ganz lang ist oder eben nicht. Und dann bin ich nochmal eins gefahren von dieser neuen Generation. Ich weiß nicht, ob es das eigentlich zum Kaufen so schon gibt oder ob das nur zum Testen war. Und dann dachte ich, ja genau, so muss es funktionieren. Und du kannst ja richtig in so einen Shot da reinhalten und es rutscht nicht weg. Und das ist also ganz verrückt. Ich bin ganz gespannt, ist es was, was wir in 2 Jahren im Downhill-Weltcup sehen, an jedem Rad? Und man sagt dann, ja, war ja klar. Also ist es so eine Technologie, die sich jetzt umfassend durchsetzt? Ich finde das ganz interessant.
Also ich glaube, es gibt da 2 Dinge. Erstens, man kann sich oft gar nicht vorstellen, wie weit der technologische Fortschritt schon ist. Also ich unterschätze das regelmäßig. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so intelligent ist, wie es auch tatsächlich intelligent ist. Ich glaube stark daran, dass sehr, sehr schnell ABS auch im Downhill-Weltcup eingesetzt wird, sofern es nicht verboten wird.
Ja, ich auch eigentlich.
Also man sieht ja im Moment gerade ziemlich viele lustige Reglementsänderungen, die die UCI macht im Straßenradsport, so bei Zeitfahrhelmen zum Beispiel.
Zeitfahrhelmen?
Also wirklich so Reglementsänderungen, wo du denkst, ja, okay, schön, dass ihr euch da jetzt auch drum kümmert. Oder wie viel Grad die Bremse beim Rennrad aerodynamisch nach innen gestellt sein darf und so. Und deshalb, ich könnte mir schon vorstellen, dass ABS im Downhill vielleicht auch irgendwann mal verboten wird. Ich glaube, es dauert aber nicht mehr sehr lange, bis es eingesetzt wird. Und man muss es logischerweise ein bisschen, also man muss lernen, das Ding zu fahren, aber die Downhill-Fahrer, die müssen auch lernen, 29 Zoll Laufräder zu fahren. Das erste Jahr, wo 29 Zoll Laufräder im Downhill Weltcup eingesetzt wurden, da gab es viele Unfälle, es gab viele Verletzte, weil die einfach so schnell plötzlich waren, dass sie eigentlich mit der zusätzlichen Geschwindigkeit gar nicht umgehen konnten. Und ich glaube, es wird ein bisschen einen Prozess brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Und danach sind alle schneller damit. Und ich glaube, wenn das erste Downhill-Rennen mit ABS gewonnen wird, dann macht sich dann niemand mehr lustig über die E-Biker, die das schon im Jahr 2023 gefahren sind.
Ich glaube, weil wir einfach in der Radbranche, ich weiß auch nicht, oder ist es überall so, dass man so Neuerungen immer so skeptisch gegenübersteht? Aber weil du gesagt hast, wir wissen gar nicht, was es alles gibt. Ich glaube, wenn man zum Beispiel in der Automobilbranche arbeitet, wüsste man das schon. Da ist ja die Technologie ist ja unglaublich. Mhm. Ich bin jetzt überhaupt kein Autofreak. Aber dass so ein ABS sowas kann, ist ja eigentlich logisch. Schau mal, wie lange es ABS schon im Auto gibt. und was das da alles macht und kann. Und keiner von uns denkt darüber nach, wenn er Auto fährt, dass und, das
also es ist halt da auch schon, mithilft. Es ist ein Fakt, dass Bosch macht ABS für Autos oder für Automobil, das heißt auch für Motorrad. Und klar, ein vierräderiges Fahrzeug ist ein bisschen was anderes als ein zweirädriges. Die Funktionen, die müssen anders sein, aber vom Motorrad zum Fahrrad, es ist ein Unterschied, aber der Schritt, der ist dann, der ist dann schon nur noch halb so groß wie vom Auto bis zum Motorrad und ist ja irgendwie auch naheliegend, dass solche Technologien, die eine Firma wie Bosch in-house schon hat, dass die dann auch aufs Fahrrad übertragen werden und dass das dann auch von Stunde null an quasi wirklich, wirklich gut funktioniert.
Ja, krass.
Ich kann mich mega begeistern für solche Themen und ich glaube auch gerade deshalb bin ich halt wirklich beim E-Bike Racing am richtigen Ort gelandet.
Ja, das hört sich so an und das macht Spaß mit dir darüber zu sprechen. Du bist echt da einfach begeistert davon und nicht so jemand, der von vorne weg alles erstmal schlecht findet. Und das, so Leute brauchst du da, genau. Das letzte Thema, was ich mit dir besprechen wollte, war eben das, was sich die ZuhörerInnen gewünscht haben. Und zwar so die Frage, die ich öfter bekomme jetzt auch mit Thema Schwangerschaft und weniger fit und wieder zurückkommen von Verletzungen. Wie kann ich denn ein E-Bike zielgerichtet einsetzen, dass es mir in meinem Training hilft? Unabhängig davon, dass ich Rennen fahren möchte, sondern einfach Otto-Normal-Verbraucher weg vom Rennsport. Was sind die Vorteile gegenüber einem klassischen Rad oder vielleicht auch die Nachteile von einem E-Bike?
Also ich glaube, zum eine bessere Fitness sich erarbeiten, muss man trainieren. Das heißt, man braucht Stunden auf dem Fahrrad und es ist egal, was man für ein Fahrrad fährt. Und dann braucht es eigentlich genau zwei Dinge. Das eine ist Grundlagenausdauer, das heißt halt relativ gemütlich fahren mit einem Tempo, wo man noch gut sprechen kann. Und ich glaube, das ist genau das, wo das E-Bike machen kann, auch für untrainierte Menschen. Man kann schöne Touren machen mit vielleicht auch viel Höhenmeter, ohne dass man halt permanent am Limit ist. Und wenn man halt schöne Touren fahren kann, das hilft der Motivation. Man kommt weiter, man sieht mehr, man erlebt mehr und das ist, bleibt dann halt durch das, dass es mehr Spaß macht, auch fleißiger und länger dabei. Zum aber einen wirklich guten Fitnessboost haben, muss man aber nicht nur Grundlagenausdauer trainieren, sondern zwischendurch auch an seine Grenzen gehen. Und weil man beim E-Bike einfach bequem halt durch die Stufen schalten kann, oder wie ich halt sehr oft Turbo fährt, muss man sich einfach ein bisschen dazu zwingen, überhaupt an diese Grenzen zu kommen. Also mir passiert das halt immer im technischen Gelände. Da bin ich permanent auch mit dem Puls ganz oben und bin einfach voll am Limit. Auf dem Rennrad würde man Intervalle fahren, aber wenn man halt einfach eher so, so Kiesstraßentouren macht, dann muss man sich halt, glaube ich, schon sehr bewusst dazu zwingen, um mit dem E-Bike so in diese Leistungsgrenze zu kommen. Es ist dann, man kann dann schon eher mal einfach auch sagen, ja, nee, mache ich jetzt nicht.
Und wenn man halt wirklich, schalte ich halt einfach hoch und streng, wenn ich es sage.
Ja, genau. Und wenn man halt wirklich aber das Ziel hat, Fitness aufzubauen, dann braucht es halt beides. Es braucht lange, gemütliche Ausfahrten und vielleicht kürzere, wo man ein bisschen ans Limit kommt. Und da, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Problem vom E-Bike, das ist eher ein menschliches Problem, dass man halt manchmal keine Lust hat auf Schmerz in Lungen und Beinen.
Nutzt du diese Trainingssteuerung, die man durchs E-Bike ja automatisch mitbekommt? Bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich ohne Display fahre, um Gewicht zu sparen und weil ich im Enduro-Rennen nicht brauche, weil ich keine Zeit habe, aufs Display zu gucken. Aber ich kann mir ja das alles anzeigen lassen, meine Trittfrequenz, meine Wattwerte, meine Power, die ich selber reingebe ins System. Glaubst du, ich meine, du bist ja auch Trainerin, hast die Noga Corem unter anderem trainiert. Glaubst du, dass man davon profitieren kann, von diesen Werten?
Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wer du bist und was du machst, ob du mit den Zahlen also auch was anfangen kannst. Ich persönlich nutze es im Moment nicht, weil ich habe auch ein Display am Fahrrad, aber ich habe natürlich auch 25 Trainingsjahre in den Beinen und kann wahrscheinlich auf die Umdrehung genau und den Herzschlag quasi genau sagen, was meine Werte sind. Also ich bringe halt einen großen Erfahrungsschatz mit, wo ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so immer auf diesen Display starren muss. Aber ich glaube schon, dass für etwas unerfahrene Fahrerinnen und Fahrer diese Trainingssteuerung schon was sehr, sehr Kluges ist.
Also ich habe es halt bei meinen Eltern jetzt zum Beispiel gemerkt, es gibt schon viele Leute, die jetzt mit Trittfrequenz sich da nie drüber Gedanken machen. Mhm. Also es ist einfach, man radelt halt, und gerade E-Biker tendieren ja dazu, eine zu niedrige Trittfrequenz zu fahren, weil es einfach möglich ist. Genauso wie man halt Sattel zu tief hat, weil es möglich ist. Also der Motor hilft einem bei so ein bisschen Dingen, die sich einschleifen, die eigentlich nicht besonders förderlich sind. Und ich glaube schon, dass wenn man sagt, hey, acht doch mal drauf, dass du immer über 60er Trittfrequenz fährst, vielleicht auch mal 80, vielleicht auch mal 90. Ich glaube schon, dass man, wenn man so ein bisschen versucht, sich zu verbessern, und man hat da wirklich kein Gespür dafür, warum auch, wenn man das einfach noch nie sich damit beschäftigt hat, dass man schon davon profitieren kann, wenn einem das angezeigt
wird. Also ich glaube auch, gerade Trittfrequenz ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Also ich würde schon drauf schauen, sicher über 70, wenn eher gegen 80er Trittfrequenz zu fahren, weil das einfach auch fürs Herz, das Herz-Kreislauf-System viel, viel mehr und besser arbeiten lässt und man dann einfach von der Trainingsausfahrt einen besseren Reiz mitkriegt. Also zwei Stunden Fahrradfahren sind nicht gleich zwei Stunden Fahrradfahren, sondern wenn ich zwei Stunden Fahrrad fahre mit einer höheren Trittfrequenz, bringt mir das einfach mehr. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr, eine kleine Änderung, die sehr vielen Menschen schon einen großen Benefit bringen würde, wenn sie sich genau auf diese eine Kennzahl eigentlich ein bisschen mehr fokussieren.
Ja, das glaube ich auch. Ja, Nati, vielen Dank. Mich interessiert jetzt noch, unter anderem, weil es mich auch privat interessiert, was sind denn die Ziele von Nathalie Schneider noch für 2024? Auf was dürfen wir uns freuen, bevor wir dich verabschieden? Weil dann können wir das so ein bisschen verfolgen, alle Zuhörerinnen, was da noch so passiert mit deinen 38 Lenz demnächst.
Ja, ich habe im Moment ein Rainbow Jersey. Ich würde nicht sagen, das Ziel ist es, dieses zu verteidigen, aber ich stehe ganz bestimmt Ende August in Andorra bei der WM im Start. Das Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen. Ich mag Andorra, das Rennen auf 2000 Meter, das ist eine spezielle Challenge. Und ja, das ist schon das große Ziel des Jahres, Medaille an der WM. Es wäre meine fünfte im E-Bike Racing.
Ach krass, echt?
Ich habe zweimal Gold und zweimal Bronze, also Silber fehlt noch. Und dann habe ich dieses Jahr auch noch zwei, drei Ultracycling-Ziele. Das ist so was anderes, wo mich jetzt die Neugier gepackt habe. Und ich werde ich werde von der E-Bike WM direkt in die Sierra Nevada reisen und dann in derselben Woche nach Badlands fahren.
Du fährst Badlands dieses Jahr?
Genau.
Oh, das ist ja interessant. Ja. Oh, das wäre auch nochmal ein guter Grund, dich nochmal hier einzuladen. Das würde mich extrem interessieren. Also vielleicht schaffen wir das mal nach Badlands.
Ja, ich fahre Mittwoch E-Bike WM und reise dann am Donnerstag in die Sierra Nevada und starte Samstag bei Badlands. Und ich freue mich wahnsinnig. Das
wird die. Oh, jojojo. Ja, spannend. Ja, man kann sich nämlich mit dir auch über ganz viele andere Themen unterhalten und da drücke ich dir die Daumen.
Ja, ich kann mich tatsächlich für Ultracycling kann ich mich genauso begeistern wie für E-Bike, aber das sprengt jetzt diesen Rahmen und ich wünsche dir, Ines, ganz viel Glück dieses Jahr bei allen deinen Aufgaben und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hab mich sehr gefreut. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.